Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update. Wir melden uns aus unserer etwas längeren Osterpause zurück. Heute ist der 12. April. Wir zeichnen am Morgen auf, am Freitagmorgen. Und wir gucken wieder zurück auf die Themen der aktuellen Woche. Und bei mir ist wie immer Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
Guten Morgen. Und ein Thema, was wir uns da nochmal genauer angucken, ist das Thema Wasserstoffkernnetz, also der Plan sozusagen eines Transportnetzes für Wasserstoff, das dann den Wasserstoffhochlauf, der ja geplant und vorgesehen ist für die Industrie, aber auch vielleicht für Kraftwerke eben, der die Versorgung über dieses Kernnetz erfolgen. Wir haben über das Konzept schon ein paar Mal gesprochen, auch schon letztes Jahr. Die Bundesregierung hatte da einen Vorschlag gemacht, auch zur Finanzierung, wie das aussehen soll. Darüber haben jetzt die Koalitionsfraktionen im Bundestag beraten, hatten Ende letzter Woche eine Einigung erzielt. Am Mittwoch war das dann Thema im Energieausschuss des Bundestages. Da wurde das dann auch nochmal final abgesegnet mit den Änderungen aus den Koalitionsfraktion, und heute ist es dann nochmal im Plenum und du hast dir das nochmal angeguckt.
Ja, also du sagst es, heute Nachmittag wird dann der Bundestag das Konzept endgültig auf den Weg bringen. Wir können aber trotzdem schon relativ gesichert darüber reden, weil der Energieausschuss eben jetzt schon den Daumen gehoben hat und es wird jetzt im Plenum nur noch darum gehen, das Konzept einmal entsprechend abzusegnen. Du hast ja auch gesagt, wir haben schon öfter drüber gesprochen, wir haben auch schon mal erläutert, worum es eigentlich im Detail geht. Wir können das trotzdem jetzt heute vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenführen. Es geht natürlich im Kern darum, wie planen wir in Deutschland, wie finanzieren wir, wie bauen wir eigentlich ein Wasserstoff-Fernleitungsnetz, also das große Netz, die Autobahn für den Wasserstofftransport. Und da gab es schon vorausgegangen eine Verständigung zwischen Politik und betroffener Branche, ein Vorschlag der Bundesregierung, wie das Ganze finanziert werden soll. Und du hast es gesagt, die Koalitionsfraktionen haben noch mal ein paar Änderungen dann dem Ganzen mit auf den Weg gegeben. Und es hat sich aber ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so viel geändert. Also es gibt ein sehr ambitioniertes Ziel. Bis 2032 sollen eigentlich knapp 10.000 Kilometer am Wasserstoffnetz in Deutschland entstehen. Die Koalitionsfraktionen haben da nochmal ein bisschen zeitlichen Druck aus dem Kessel genommen, weil jetzt können nämlich über das vorgesehene Finanzierungsmodell können jetzt auch noch Projekte bis zum Jahr 2037 finanziert werden. Das nimmt schon ein bisschen den Druck raus, weil der Bau neuer Wasserstoffnetze, der wird auch laut Aussagen von Betreibern nur 5 bis 8 Jahre dauern. 8 Jahre, okay, wir sind 24, 32, sollte alles schon irgendwie fertig sein. Insgesamt 10.000 Kilometer. Ein Teil davon ist auch Umbau bestehender Netz, aber eben auch ein Teil, fast die Hälfte, wäre Neubau, ist schon alles sehr ambitioniert.
Du hast ja das Thema Finanzierung schon angesprochen, das war ja so ein Knackpunkt. Vielleicht gucken wir da mal genauer drauf, wie das jetzt aussehen soll. Also es gibt ja dieses Amortisationskonto, das ist ja so ein neues Konzept, was ja, glaube ich, ganz wichtig ist, das mal zu erläutern, um zu verstehen, wie das eben funktionieren soll.
Und da gibt es auch immer noch einen gewissen Streit darum, aber also durch die Beschlüsse des Bundestages ist daran jetzt erstmal nichts mehr verändert worden. Also es gibt ein Modell, du hast es gesagt, Amortisationskonto, was steckt dahinter? Wir haben natürlich einfach ein Problem. Der Aufbau dieses Wasserstoffkernnetzes jetzt in den nächsten Jahren, da geht es schon um einige Milliarden, bis zu 20 Milliarden Euro, die dafür erstmal vorgesehen sind. Das sind hohe Anfangsinvestitionen. Und erstmal vermutlich wenige Netznutzer, weil die Wasserstoffnutzung, die läuft ja erst dann langsam an. Du hast die Kraftwerke angesprochen, es geht um große Industriekunden, die einen Wasserstoffbedarf haben, aber die werden auch erst nach und nach in den nächsten Jahren irgendwie dazukommen. Und um zu verhindern, dass theoretisch diese Netznutzer sehr, sehr hohe Entgelte bezahlen müssten, gibt es jetzt ein Finanzierungsmodell, das im Prinzip die Gesamtkosten des Aufbaus des Wasserstoffnetzes auf eine gewisse Zeit streckt. Und das wird so passieren, dass die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde ein Entgelt festsetzt, ein Hochlaufentgelt. Sie wird also sagen, was die Netznutzer zu bezahlen haben. Und diese Entgelte laufen auf ein Konto ein, auf ein Amortisationskonto. Das ist jetzt beschlossen mit der neuen Entscheidung des Bundestages, dass das Trading Hub Europe betreiben wird oder geführt wird, dieses Konto. Das ist die Marktgebietsgesellschaft der großen Ferngasnetzbetreiber. Und die staatliche Förderbank KfW, die wird dann Kredite dafür geben, dass dieses Konto dann entsprechend eben erstmal halbwegs ausgeglichen bleiben kann. Und über dieses Modell soll dann letztendlich eben die Finanzierung klappen und es soll ein Anreiz stattfinden, dass es auch eben Netznutzer gibt, die sagen, ja, wir setzen jetzt auf das Thema Wasserstoff, weil wir sehen, die Kosten sind für uns tragbar, zumindest die Netzkosten. Was dann tatsächlich mit den Preisen für den Wasserstoff eigentlich passiert, bleibt dann natürlich noch abzuwarten, ist davon jetzt auch erstmal unvoreingenommen.
Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, soll es ja so funktionieren. Eigentlich sollen eben schon Netzentgelte sozusagen die Investitionen der Betreiber finanzieren, aber da man eben weiß, hast du ja gesagt, weniger Nutzer am Anfang, wenn das eben nicht ausreicht, die Netzentgelte, und man denen natürlich nicht die gesamten Kosten auferlegen kann, dann können eben sich die Betreiber Geld da quasi sozusagen leihen von diesem Amortisationskonto und das eben im Zeitverlauf der Jahre, wenn mehr Netznutzer da sind, das dann auch wieder zurückführen. Das ist ja auch eine Idee, das vielleicht nur als Seitenaspekt, was man im was der Wirtschaftsminister jetzt auch für das Thema Stromnetze aufgebracht hat, einfach weil man immer das Problem hat, sehr hohe Anfangsinvestitionen, die man nicht komplett sofort umlegen kann, denn dann werden die Kosten für die Nutzer zu hoch. Und somit mit diesem Amortisationskonto kann man das eben strecken.
Und dieses Strecken geht jetzt erstmal rund 30 Jahre bis zum Jahr 2055. Das ist der Zielhorizont. Und bis dahin besteht die Hoffnung, dass dieses Konto dann ausgeglichen ist. Aber es besteht eben eine Gefahr, dass das vielleicht dann doch nicht so ist. Also das Bundeswirtschaftsministerium schreibt auf seiner Webseite selbst davon, naja, es könnte ja technologische Entwicklungen geben, die Superbatterie steht dort irgendwie als Stichwort, die vielleicht den Bedarf für Wasserstoff dann doch verringert. Es könnten sich Wertschöpfungsketten anders entwickeln, also bestimmte Risiken bestehen dann eben irgendwie, und wenn dann bis dahin ein größeres Minus auf dem Konto stehen bleiben sollte, dann ist der Staat bereit, davon gut 3/4 selbst zu tragen. Aber 24% soll als Selbstbehalt bei den Ferngasnetzbetreibern bleiben. Und da kann man sagen, das schmeckt denen nicht. Die sagen, das ist deutlich zu hoch, das ist einfach ein Risiko. Natürlich will es keiner, dass da am Ende des Tages irgendwie ein Minus stehen bleibt. Alle hoffen natürlich, dass der Hochlauf gelingt. Aber die sagen, unsere Investoren, die müssen natürlich irgendwie ihr eigenes Risiko abwägen und 24% irgendwie von dann möglicherweise Milliardenbeträgen, die auf dem Konto dann gegebenenfalls als Minus noch vermerkt sind, das ist dann irgendwie schon ein Batzen. Es geht immer um das Stichwort Kapitalmarktfähigkeit. Netzbetreiber sagen aktuell, haben wir gewisse Zweifel, ob das jetzt gegeben ist. Und sie lassen jetzt tatsächlich auch die Entscheidung darüber offen, ob sie bei der Bundesnetzagentur bis zum nächsten Monat dann einen gemeinsamen Genehmigungsantrag für das Kernnetz dann einreichen.
Genau, also die hatten selber in der Anhörung gesagt, 15% Selbstbehalt, damit könnten sie wohl leben. Jetzt ist es bei diesen 24 geblieben. Das liegt eben daran, dass die Netzbetreiber selber ja auch sich Geld leihen müssen sozusagen, um das zu finanzieren. Es gibt ja auch eine Eigenkapitalquote für den Aufbau des Kernnetzes, so ähnlich wie das eben auch bei Strom- und Gasnetzen so üblich ist. Das ist hier die Verzinsung 6,69%. Das ist aus deren Sicht auch zu wenig. Jetzt hast du schon gesagt, die überlegen sich eben, ob sie diesen Antrag stellen oder nicht. Die Frist ist da der 21. Mai. Wenn sie das nicht tun, dann müsste die BNetz A sozusagen tätig werden, denn es haben alle gesagt, das hat auch Julia Verlinden diese Woche nochmal in einem Pressegespräch gesagt, nee, wir wollen schon auf jeden Fall das Kernnetz aufbauen. Und dann kann man eben überlegen, naja, wie könnte es denn dann passieren? Und dann fällt einem natürlich ein, es gibt ja einen Fernnetzbetreiber, der in staatlicher Hand ist, nämlich Gascade. Und da schließt sich dann, wenn man so will, eigentlich wieder ein Kreis der gesamten Diskussion. Denn es gab ja ganz am Anfang mal die Idee von Wirtschaftsminister Habeck nach einem staatlichen Wasserstoff, einer staatlichen Wasserstoffnetzgesellschaft.
Weil man eigentlich gleich sagen muss, das kann natürlich nicht das Ziel eigentlich sein, dass genau dieses Szenario eintritt. Also ich sag mal, die Ferngasnetzbetreiber haben gemeinsam auch ordentlich getrommelt, dass es überhaupt dazu kommt, dass dieses Konzept, so wie es jetzt vom Bundestag beschlossen wird, überhaupt da ist. Die haben natürlich einfach einen Punkt. Ne? Du hast gesagt, die hatten gefordert, diesen Selbstbehalt lieber auf 15% abzusenken. Es gab eine Expertenanhörung im Bundestag. Der Bundesrat hat sich auch hinter diese Position gestellt, aber es gibt eben auch andere Stimmen, die sagen, dieser hohe Selbstbehalt, der sorgt halt auch dafür, dass die Netzbetreiber kein überdimensioniertes Netz planen, weil ich sag mal, ein großes Minus häuft sich ja vor allem dann an, wenn mehr Netz da ist, als Nachfrage eigentlich vorhanden ist, und dieser hohe Selbstbehalt, der dämpft natürlich dann auch so ein bisschen die Ausbauaktivitäten der Netzbetreiber, und man bleibt wahrscheinlich näher am Markt. Und diese Position haben die ja jetzt am Ende des Tages die Bundestagsfraktionen eben dann so mitgenommen. Trotzdem muss man jetzt gucken, wie reagieren die Netzbetreiber darauf. 21. Mai wäre die Frist für die Abgabe des Genehmigungsantrags bei der Bundesnetzagentur. Wenn es nicht passiert, dann geht der Spielball an die Bundesnetzagentur selbst. Dann müsste sie entsprechend das Wasserstoffkernnetz planen und dann eben einzelne Bauabschnitte, einzelne Teilabschnitte des gesamtdeutschen Netzes dann einzeln vergeben. Du hast Gascade angesprochen, Tochtergesellschaft der momentan in Staatshand befindlichen Gesellschaft SEFE. Und naja, ist natürlich klar, ne? Also im Bundeswirtschaftsministerium gab es ja durchaus Stimmen, die gesagt haben, ja, wir können uns eine nationale Wasserstoffgesellschaft sehr gut vorstellen. Könnte man sich dann eben ausmalen, dass gegebenenfalls Gascade genau diese Funktion übernehmen könnte. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Es gab einen gemeinsamen Pressetermin des momentan Vorsitzenden dieser Ferngasnetzbetreiber, die sich da in einem Verband zusammengeschlossen haben, das ist Thomas Gößmann, der Chef von ThyssenGas, und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die haben das Konzept gemeinsam vorgestellt. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ich würde jetzt tatsächlich auch mal sagen, dass sich die Netzbetreiber diese Blöße geben, diesen Antrag jetzt nicht einzureichen, dann Rückzieher zu machen. Das wäre schon eigentlich, ehrlich gesagt, ein ziemliches Desaster.
Ja, genau. Also wir können die Uhr stellen, können auf den 21. Mai schauen, ist nicht mehr so lange hin, und dann werden wir sicherlich auf das Thema nochmal genauer gucken und dann sehen, wie das da weitergeht. Sicherlich ist es so, dass keiner in eine Situation kommen will, dass dieses Kernnetz nicht kommt. Denn das wäre das für das Thema Wasserstoffhochlauf auf jeden Fall eine Katastrophe.
Vielleicht dazu passend, bevor wir gleich mal einen Cut machen beim Thema, noch ein kleiner Blick nach Brüssel. Da ist nämlich diese Woche auch noch was passiert. Das EU-Parlament hat das europäische Gaspaket verabschiedet, neue Regularien, eben auch für den Wasserstoffhochlauf. Da war lange Zeit in der Debatte, dass dann, wenn wir eine Ebene weiter runter gucken, von den Ferngasnetzbetreibern weg auf die Verteilnetze, dass die Verteilnetzbetreiber nicht gleichzeitig Gas- und Wasserstoffnetze betreiben sollten. Das ist jetzt vom Tisch mit dem Beschluss des EU-Parlaments. Da müssen zwar jetzt nochmal die EU-Staaten nochmal am Ende des Tages das Ganze absegnen, aber es ist eben jetzt so, dass auch auf Verteilnetzebene, so wie es jetzt eben hier bei den Ferngasnetzbetreibern der Fall ist, dass auch dort diejenigen, die heute die Gasnetze betreiben, künftig dann auch die Wasserstoffnetze betreiben dürfen. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz Blick nach Brüssel, europäische Methanverordnung hat das Europaparlament auch angenommen. So ein erster Schritt, um auch irgendwie dem Klimagas Methan beim Ausstoß einen Rahmen zu geben, auch ein ganz interessanter Punkt. Aber lass uns mal das Thema Gas für heute verlassen und auf den Strom gucken. Um die suffisante Frage, bleibt Deutschland vereint? Die Wiedervereinigung haben wir ja schon viele Jahre hinter uns, aber im Strommarkt ist Deutschland vereint. aber es gibt eine Debatte darüber, ob das so bleiben soll. Nämlich, es geht um die Strompreiszone und auch darüber haben wir hier im Podcast ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Wir hatten in der Redaktion ja auch mal Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt zu Gast, wo er auch intensiv mit uns über das Thema Strompreiszone, in Klammer Strompreiszonen, gesprochen hat. Und der war jetzt zu Gast in Berlin und hat dieses Thema wieder vorgetragen. Denn die Nordländer können sich sehr gut vorstellen, dass es künftig keine gemeinsame Strompreiszone mehr in Deutschland gibt, sondern eine Aufspaltung. Die erhoffen sich davon für den Norden einen Vorteil.
Genau, also das sagt der Minister zwar so nicht. Er hat dann natürlich auch hier in Berlin betont, es geht jetzt nicht um Nord gegen Süd, also wortwörtlich, es würde jetzt nicht darum gehen, dass der Norden dann mit billigem Strom irgendwie die Autobauer aus dem Süden nach Schleswig-Holstein lockt. Man muss das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, warum auch jetzt Anfang dieser Woche dazu eine Veranstaltung hier in der Landesvertretung Schleswig-Holstein stattgefunden hat. Der Minister hat dann damals, also der Landesminister, da gesagt, er will jetzt sozusagen, die Debatte wird jetzt intensiver werden und da wollte man jetzt einen Aufschlag setzen. Warum ist das so? Das Thema beschäftigt uns ja schon länger. ELSA, die Europäische Agentur der Regulierer, hat 2022 so ein Konzept oder einen Vorschlag gemacht für die Aufsplittung der deutschen Strompreiszone. Der Hintergrund, der ist bekannt. Deutschland hat sozusagen ein sehr knappes Netz, viel erneuerbare Erzeugung im Norden, wenig im Süden, da ist aber viel Verbrauch. Die Netze können diese Mengen nicht transportieren. Das belastet auch den Handel, weil das dann gibt es die berühmten Ringflüsse. Also der erneuerbare Strom aus Deutschland schwappt in die Nachbarländer. Das finden die nicht immer so gut, wenn wir mit unserem Grünstrom da die Netze verstopfen. Ein Ergebnis dessen ist ja auch schon, dass die früher mal bestehende Strompreiszone zwischen Deutschland und Österreich eben gekappt wurde. Die existiert jetzt nicht mehr, eben aufgrund dieser Ringflüsse. Und das kam nicht, weil es irgendwie zwischen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich zu wenig Kapazität gab, sondern halt innerhalb Deutschlands wir diesen Flaschenhals haben. Also das Netz oder der Strommarkt funktioniert ja immer noch in der Annahme, dass Deutschland eben eigentlich zu jeder Zeit den Strom überall hin transportieren kann. Das ist aber nicht so. Wenn das Netz in der Mitte knapp ist, dann wird eben im Norden abgeregelt bei Windenergie und im Süden springen Kraftwerke dafür an. Das nennt man dann Redispatch, damit das alles ausgeglichen ist. Das kostet alles Geld. Ist ein dauerhaftes Problem, was sich auch nicht so schnell lösen lässt, weil der Netzausbau nicht so schnell kommt, wie er kommen sollte. Und daher eben jetzt diese Vorschläge von Acer, die haben sozusagen ein Konzept, das sieht bis zu 5 Strompreiszonen vor. Also ich habe hier die Grafik vor mir liegen. Also die einfache Variante ist eben die Nord-Süd-Spaltung. Da gibt es eine Dreier-Variante. Das ist sozusagen Südwesten, Nordosten und Nordwesten. Und dann gibt es eine Vierer-Variante und eine Fünfer-Variante. Fünfer-Variante, da ist dann Schleswig-Holstein eigentlich allein in der Zone. Also wird dann alles sehr bunt. Und die Übertragungsnetzbetreiber, die Deutschen, aber dieses sogenannte EU-Bidding Zone Review, so heißt das, was die gerade machen, das machen auch Übertragungsnetzbetreiber in anderen Nachbarländern, wo man auf die Gebotszonen, so heißt das ja, guckt. Und die deutschen Übertragungsnetzbetreiber, die 4, gucken sich gerade eben an, was hätte so einen Split in welcher Variante, also 2er, 3er, 4er, 5er, für Folgen, können sie das überhaupt betreiben, was bedeutet das für Preise, für Stabilität und so weiter und so fort. Und diesen Bericht sollten sie eigentlich schon vorgelegt haben, da hieß es dann am Montag, naja, das ist ein bisschen komplex, den sollen sie erst bis Ende des Jahres vorlegen mit einer Empfehlung, was sozusagen eine geeignete Variante wäre. Aber die haben dann auch, da war eine Vertreterin von TenneT da gesagt, das ist nicht unsere Entscheidung, wir geben Empfehlungen ab. Und das ist dann letztendlich auch so ein bisschen der Knackpunkt der Debatte, was macht man damit? Also es ist dann so, dass eben die 4 ÖNB einen geeinten Vorschlag vorlegen oder eine geeinte Empfehlung und da muss eben nicht die Bundesregierung allein, sondern dann entscheiden sozusagen die EU-Mitgliedstaaten zusammen über die Zusammensetzung der Strompreiszonen in den Mitgliedstaaten jeweils und das müssen sie einstimmig machen. Also da kann man sich schon vorstellen, dass es relativ komplex ist, wenn dann Deutschland über Österreich und Österreich über Deutschland und so weiter und so fort entscheidet. Und die haben 6 Monate Zeit, nachdem dieser Bericht vorliegt, darüber zu entscheiden. Tun sie das nicht, steht dann im Hintergrund auch die EU-Kommission, die dann sagen kann, ja, wenn ihr euch nicht einig werdet, dann machen wir das einfach. Und da ist aber jetzt schon klar, dass die Bundesregierung das auf keinen Fall will. Und da gab es auch schon Stimmen, zum Beispiel von Ingrid Nestle, der stellvertretenden Grünen-Fraktionsvorsitzenden, dass es ja nicht sein kann, dass die EU-Kommission darüber abstimmt. Natürlich will man das auf jeden Fall verhindern, weil das natürlich massive Auswirkungen für Deutschland hätte. Da können wir ja gleich nochmal genauer drauf gucken, dass das so aus Europa kommt. Und gerade wenn man denkt, nächstes Jahr ist Wahljahr, da will man solche Diskussionen natürlich überhaupt nicht. Aber sozusagen die Gemengelage ist da so ein bisschen schwierig. Es kann eben sein, dass am Ende die EU-Kommission, wenn sich die Mitgliedstaaten nicht einig werden, darüber entscheiden, wie man mit der Zukunft der Strompreisgebotszone, wie man damit umgeht. Gibt es da keine Einigung, könnte die EU-Kommission das machen? Hat sie eben auch schon mal, hatte ich ja erwähnt, im Falle der deutsch-österreichischen Zone. Das hat allerdings da eben einen kleineren Mitgliedstaat betroffen. Ob die das wirklich machen, jetzt sozusagen über die deutsche Strompreiszone per Order der Mufti, das müsste die nächste EU-Kommission ja machen, entscheiden, kann man sich kaum vorstellen, weil es eben eine sehr, sehr große Auswirkung hätte.
Man kann sich aber auch schlecht vorstellen, dass Deutschland selbst eine Entscheidung trifft, die Strompreiszone aufzuspalten. Das ist also mein Blick auf dieses Thema wirklich schwer vorstellbar, weil die Konsequenz wäre ja, zumindest wenn man jetzt mal das einfachste Modell nimmt, eine Nord-Süd-Teilung, wäre ja tatsächlich dort, wo viel erneuerbaren Strom ist, wären im Regelfall die Strompreise dann niedriger. Im Süden, wo eher bisher weniger erneuerbaren Strom da ist, würden die Strompreise eher steigen. Klar, natürlich, die Nordländer erhoffen sich davon eben schon auch wirtschaftliche Impulse. Erstmal eine Entlastung der bestehenden Wirtschaft, aber natürlich auch eine Ansiedlung neuer Standorte. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ein Risiko, wenn die Erneuerbaren dann mal nicht da sind, dann muss halt auch entsprechend dann in diese Zone importiert werden, könnten die Preise natürlich auch entsprechend hochgehen. Aber was sagt Tobias Goldschmidt jetzt zu der Lage aktuell?
Also der hat auch schon aufgezeigt, dass es nicht nur Vorteile hätte, denn es ist so, dadurch, dass dann natürlich im Norden die Preise so sinken, sind Investitionen in Erneuerbare im Norden eben natürlich viel weniger attraktiv. Das könnte sogar zum Problem werden für die geplanten Offshore-Parks. Da haben wir im letzten Jahr große Unternehmen sich Rechte gesichert für 12 Milliarden Euro sozusagen, eben in der Annahme, dass wir eine gesamtdeutsche Gebotszone haben mit entsprechend auch höheren Preisen. Wenn die dann aber im Norden mit ihren Offshore-Windparks hängen, die kann man natürlich auch schlecht verschieben, weil im Süden gibt es keine Küste in Deutschland. Das heißt, die würden in eine sehr günstige Strompreiszone da einspeisen, dann wäre das ganze Geschäftsmodell wahrscheinlich dahin. Also man müsste die, das hat er auch wirklich gesagt, wahrscheinlich dann doch wieder stützen, damit sie überhaupt diese Parks bauen, weil den Strom braucht man ja, sonst würden die vielleicht einfach die Parks gar nicht bauen. Im Süden hat man das Problem, da steigen die Preise. Da müsste man dann überlegen, was macht man mit der Industrie dort. Aura, Research, ein Think Tank, hat dann vorgeschlagen, ja, da müsste man vielleicht darüber nachdenken, im Süden die Strompreise auf das Nordniveau für diese energieintensiven Unternehmen anzusubventionieren. Da waren dann verschiedene Summen von 400 Millionen bis 1,2 Milliarden im Jahr, hatten die mal ausgerechnet, könnte das kosten. Andererseits, das hat Tobias Goldschmidt dann auch gesagt, wären dann Investitionen in Erneuerbare im Süden, da wo man sie ja auch noch braucht, natürlich attraktiver, weil da die Preise steigen. Also es könnte dazu führen, dass da mehr Windparks entstehen. Muss man sehen, es würde eine gewisse Zeit dauern. Also Tennant rechnet so mit bis zu 4 Jahren, bis das umgesetzt ist. Und selbst wenn jetzt bei dieser Entscheidungsrunde, also jetzt nach diesem Ergebnis der ÜNB, nichts passiert. Das Thema wird immer wieder natürlich auf die Agenda kommen, weil sich Acer das immer wieder anguckt, wie die Kapazitäten der Netze sind, wie die Handelskapazitäten sind. Also es kann dann sein, dass in 3, 4 Jahren nochmal darüber gesprochen wird. Und Tennet hat auch klar gesagt, es wird jetzt keine Situation jemals entstehen, dass das Netz nicht irgendwie knapp ist. Das kommt natürlich auch durch den erneuerbaren Zubau. Also wir können nie so viel Netztransportkapazitäten ausbauen, dass immer der Transport 1:1 zu jeder Stunde gesichert ist. Es kommen ja auch neue Verbraucher immer wieder dazu. Es kommt also durch Elektromobilität beispielsweise, durch Wärmepumpen. Also das wird immer ein Thema bleiben und die ÜNBs werden das nie auf das Niveau ausbauen. Das wäre auch viel zu teuer. Insofern muss man vielleicht auch damit leben, dass man irgendwann diese Entscheidung trifft. Man kann ja in andere Länder gucken. In Dänemark gibt es mehrere Zonen, in Schweden auch. Da gibt es diese ganz günstige Stromgebotszone im im Norden, wo jetzt sich jetzt auch Stahlwerke beispielsweise ansiedeln und Northvolt, also Batteriehersteller, weil es da eben viel günstigen Grünstrom gibt, da Wasserstoff produziert wird. Da sieht man schon, dass da dann auch so ein industrielles Cluster entsteht. Das würde dazu sprechen, dass wir vielleicht auch in Schleswig-Holstein, da haben wir übrigens ja auch Northvolt, passiert. Aber auf Dauer ist eben dieser Zustand wie jetzt problematisch und das hatte ich ja schon erwähnt, vielleicht kommt auch irgendwann das Damoklesschwert der EU-Kommission, die einfach sagt, so, jetzt ist es so.
Gut, Netzausbau hilft auf jeden Fall, der findet ja auch statt, der soll ja auch weiter beschleunigt werden, da hat die aktuelle Regierung ja auch einiges auf den Weg gebracht. Aber das ist eine Debatte, die weiter anhält, wobei natürlich irgendwie die Folgen, die du ja gerade skizziert hast, also Offshore-Windparks müssten subventioniert werden, gegebenenfalls müsste der Strompreis im Süden subventioniert werden, hört sich irgendwie auch ein bisschen abstrus an. Also gucken wir mal, was dabei jetzt nach und nach rauskommt. Ja, eine abstruse Debatte, die eigentlich vor einem Jahr mit der Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke eigentlich hätte zu Ende sein können, die wird weiterhin fortgeführt. Liegt vielleicht auch daran, dass eben am Montag der 15. April ist und Deutschland ein Jahr ohne eigenen Atomstrom auskommt. Gab jetzt auch noch mal eine aktuelle Studie, die noch mal die Folgen untersucht hat. Muss man auch sagen, steht Greenpeace dahinter. Klar, die haben natürlich irgendwie ein gewisses Interesse. Aber wenn man jetzt erstmal so drauf guckt, also die schlimmsten Befürchtungen, die es ja in Teilen auch irgendwo gab, zu was der Atomausstieg in Deutschland führen wird, das ist alles nicht eingetroffen.
Ja, das ist so, das ist im Prinzip auch nicht so überraschend, weil es ja dann nur noch um drei Kernkraftwerke ging. Die hatten auch jetzt nicht die Erzeugungsleistung, dass das irgendwie die jetzt so wahnsinnig sozusagen das System auseinander hätte bringen können. Trotzdem waren jetzt, du hast es gesagt, Greenpeace hat jetzt nochmal eine Studie vorgelegt und gesagt, naja, also wir haben jetzt viel mehr erneuerbaren Erzeugung, die CO2-Emissionen sind sogar gesunken, trotz des Atomausstieges. Auch das Bundeswirtschaftsministerium, grün geführt, wissen wir ja, hat auch jetzt nochmal ein siebenseitiges Papier gestern rumgeschickt und sich auch nochmal kräftig auf die Schulter geklopft, dass das doch alles gelungen ist und was man alles gemacht hätte, jetzt nicht nur wegen des Atomausstieges, sondern auch nochmal wegen, auch in Bezug auf die Energiekrise nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, also die ganzen Maßnahmen, die da zur Sicherung waren, auch, dass die Kernkraftwerke ja ein paar Monate länger liefen als ursprünglich geplant, die Kohlekraftwerke, die wieder ins Netz gehen und so weiter und so fort und dass es doch jetzt alles gut sei, viel erneuerbaren Zubau im vergangenen Jahr, allein 14 GW Solarenergie, 3 GW Wind, das stimmt ja auch so, schnellere Genehmigungsverfahren, die Strompreise sind wieder gesunken, alles toll, was jetzt weder Greenpeace noch das BMWK erwähnt hat, dass es natürlich auch so ist, dass insgesamt der Strombedarf oder der Stromverbrauch in Deutschland gesunken ist, also gerade der energieintensiven, was eben daran liegt, dass es der Wirtschaft nicht so gut ging, das muss man halt dann auch schon betonen. Das führt natürlich auch dazu, dass die CO2-Emissionen im Energiesektor gesunken sind, weil die Erzeugung zurückgegangen ist. Das hätte man vielleicht dann auch mal erwähnen können. Klar, Deutschland ist jetzt vom Netto Stromexporteur zum Nettostromimporteur geworden. Das nutzen die Befürworter der Kernenergie ja immer und sagen, ja, jetzt ist man abhängig vom Ausland. Das hatten wir ja auch schon besprochen. Das ist natürlich nicht so. Deutschland hätte sich zu jedem Zeitpunkt im vergangenen Jahr auch selber versorgen können, aber die haben einfach einige Kraftwerke, Gas- und Kohlekraftwerke, dann nicht ans Netz genommen, weil es im Ausland einfach günstiger war. Und der meiste Strom, 50% der importiert wurde, das waren auch Erneuerbare, 25% des importierten Stroms, der überhaupt nur 2% des verbrauchten Stroms ausgemacht hat, war Kernenergie. Also es wurde einfach viel Grünstrom, vor allem aus Dänemark, importiert. Aber eben die Tatsache, die Stromerzeugung ist zurückgegangen aufgrund der wirtschaftlichen Lage, das kann man dann natürlich auch schon mal erwähnen. Es ist halt eine interessante Debatte. Man hat so das Gefühl, die einzigen Gegner der Atomenergie, also wie Greenpeace und auch wie die Grünen, die kommen von dem Stoff nicht so richtig los und müssen das jetzt nochmal zum Jahrestag, ich weiß nicht, ob die das jetzt jedes Jahr so machen, aufs Brot schmieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite die CDU, die immer wieder betont, ohne Kernenergie geht das Ganze nicht, wir brauchen die nicht, obwohl die Energiewirtschaft schon längst gesagt hat, nee, wir können darauf verzichten. und werden da auch nicht mehr investieren. Es ist so ein bisschen seltsam. Beide Seiten brauchen anscheinend immer noch die Kernenergie.
Ja, das ist, es ist weiterhin eigentlich ja vor allem eine politische Debatte. Es gab Beschlüsse und Papiere sowohl von der CDU als auch von der CSU, die ja den Wiedereinstieg in die Atomenergie und das Rückholen der abgeschalteten Kernkraft ja durchaus auch eben zum Ziel haben. Und da ist es ja, man merkt schon so ein bisschen, ich glaube, das Bundeswirtschaftsministerium hat eben jetzt nochmal dieses Papier rumgereicht, so ein bisschen genüsslich, vielleicht auch darauf verwiesen. Es gibt ja irgendwie dann in Großbritannien das Projekt Hinkley Point C, ist ja, glaube ich, auch bekannt, sind die Kosten auch enorm explodiert. Der Bau dauert immer länger, zieht sich hin. Bei den Kosten sind es jetzt über 50 Milliarden Euro umgerechnet auf gut 3000 MW. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt in seinem Papier nochmal so ein bisschen dargelegt. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass die Autoren ein Schmunzeln auf den Lippen hatten, dass sie sagen, naja, das sind jetzt irgendwie so 17 Milliarden Euro pro Gigawatt Leistung, die da gebaut werden. Und wenn wir das jetzt mit Gaskraftwerken machen würden, da legen wir vielleicht so bei 0,5 bis 1 Milliarde Euro, je nach gewählter Technologie. Und dann auch nochmal so ein Verweis auf die Kosten. Hinkley Point C kriegt dann jetzt künftig, wird die Produktion des Stroms dort mit 14 Cent pro Kilowattstunde vergütet. Das ist doppelt so viel, wie jetzt hierzulande Strom aus Solar- oder Windenergie kostet. Und wenn man da nochmal zurückguckt, Solarenergie muss man vielleicht betonen, ne, eben tatsächlich eben sehr günstig, deutlich günstiger als Neubau von Atomkraftwerken. Hieß ja früher auch mal, ne, Solarstromproduktion in Deutschland ist wie Ananas züchten in Grönland. Ich glaube, das ist lange, lange her, dass dem nicht so ist.
Wobei man dann auch an dieser Stelle erwähnen muss, auch Zahlen aus dieser Woche, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat ja nochmal so eine Prognose, was die Strompreise angeht, gemacht und sozusagen dieses alte Argument aus der erneuerbaren Branche, die Sonne schickt keine Rechnung, das war natürlich schon immer Käse, weil das immer nur die Stromgestehungskosten berücksichtigt. Die sind bei der Solarenergie natürlich wahnsinnig gesunken, auch bei der Windenergie. Also wenn man sich das alleine nur anguckt, dann klar ist das konkurrenzlos. Was das eben aber nicht berücksichtigt, ist eben das Thema Integrationskosten. Also es muss eben sehr viel getan werden im Netz. Die müssen ausgebaut werden, das Netzmanagement, um mit Erneuerbaren, die ja fluktuierend, also dann, wenn Wind oder Sonne da ist, einspeisen. Du hast die Gaskraftwerke erwähnt. Wir steigen aus der Kohle aus, wollen ein erneuerbares Energiesystem bauen. Dafür müssen wir Gaskraftwerke für gewisse Zeiten subventionieren. Es braucht, wenn die Erzeugungskapazitäten der Fossilen wegfallen, die bringen eben Systemdienstleistungen wie Blindleistung oder momentan Reserve. Das sind alles Sachen, um das Netz stabil zu halten. Die müssen aus Erneuerbaren kommen. Das kostet alles Geld, Speicherkostengeld, die man dann auch braucht. Also eben nur auf die Erzeugungs- oder Gestehungskosten bei Erneuerbaren zu gucken, ist eben Quatsch. Und wenn man das eben mit einbezieht, dann ist es einfach etwas teurer. Und das muss man einfach, das gehört zur ehrlichen Debatte dazu, das muss man dann schon sagen. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass die Kernenergie irgendwie günstiger werde. Beim Neubau ist sie das bestimmt mit Sicherheit nicht. Nur eben so ganz zum Nulltarif gibt es das nicht. Das wird schon, also wir gehen ein System, was einfach jetzt noch Milliarden und vielleicht sogar mehr an Transformationskosten haben wird, weil die Netze wahnsinnig ausgebaut werden müssen. Deswegen haben wir ja Diskussionen wie dieses Amortisationskonto, was wir vorhin erwähnt haben, einfach weil jetzt in den kommenden Jahren wahnsinnig viel Geld notwendig ist, um sozusagen die Energiewende zu wuppen, weil wir im Moment ja nur, kann man auch mal sagen, wir haben 53% erneuerbaren Anteil im Strom. Das ist super, aber eben im Gesamtenergieverbrauch, also wenn man die Wärme reintut, ist es eben deutlich weniger und die Energiewende heißt eben Strom, Wärme und Mobilität. Also da sind wir eben auch noch nicht.
Und dahinter steht ja dann eben auch der komplette Umbau der Energieinfrastruktur und damit werden künftig immer mehr die Netzkosten dann eben auch in den Fokus rücken. Die Kosten des Wasserstoffnetzes hatten wir schon. Wasserstoff wird ja auch zum Teil eben dann künftige Gaskraftwerke mit versorgen. Es geht um die Industrie, es geht um die Wärme und das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren immer weiter auch beschäftigen wird. Aber auch schon im nächsten Monat, da kommt jetzt der kleine Werbeblock, hat Energate wieder ein Forum. Ein Energate-Forum findet am 7. Mai in Essen statt. Da geht es um die Dekarbonisierung der Industrie, aber eben auch gerade um die Frage der Kosten und der Bezahlbarkeit. Die steht natürlich da ganz stark im Fokus. Wir diskutieren unter anderem auch über den Wasserstoffhochlauf, aber auch natürlich um die Frage der Infrastruktur, Kosten der Transformation der Infrastruktur. Und das findet am 7. Mai in Essen statt. Wer Lust und Interesse hat, kann natürlich gerne dabei sein. Carsten, dann würde ich sagen, beschließen wir die Woche vielleicht noch mit einem Hinweis auf unsere regelmäßige Berichterstattung. Wir haben natürlich auch diese Woche über die erfolgreiche Klimaklage berichtet, die ja vor allem die Schweiz betrifft. Und dort haben unsere Schweizer Kollegen, unser Redaktionsteam in der Schweiz auch ausführlich darüber berichtet. Erfolgreiche Klage der Klimaseniorinnen, bei uns auch schon öfter mal als die Klima-Omas bezeichnet. Über die haben wir auch schon in der Vergangenheit öfter berichtet, gerade in unserem Schweizer Portal. Also das findet sich alles bei uns regelmäßig in unserer Berichterstattung. Carsten, vielen Dank für diese Woche.
Wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Da bin ich in der Schweiz. Da müssen wir mal gucken, welches Zeitfenster wir für die Aufzeichnung finden. Aber ich bin sicher, wir finden eins. Bis dahin eine gute Zeit, gute Woche und bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.